Was ist ein gesundes Gemeindemitglied? Was darf meine Gemeinde von mir erwarten? Das ist die aktuelle Serie, in der wir im Moment drin sind. So mit dem Grundgedanken, jede Gemeinde hängt von der geistlichen Gesundheit ihrer Mitglieder ab. Ich möchte einen kurzen Rückblick machen. Wir haben begonnen im April mit dem Thema, warum soll ich Mitglied einer Gemeinde sein? So, warum überhaupt? Was sagt die Bibel dazu? Dann ging es um die gesunde Haltung zur Bibel. Grundsätzlich darf eine Gemeinde von jedem Gemeindemitglied erwarten, dass es sich der Bibel als Gottes Wort unterordnet und auch im Glauben wachsen will. Dann ging es um die gesunde Haltung zum Evangelium. Grundsätzlich darf jede Gemeinde von ihren Gemeindemitgliedern erwarten, dass die wirklich bekehrt und wiedergeboren sind. Das ist ja die Bedingung, um Mitglied zu sein. Und dass ein Mitglied auch ganz vom Evangelium durchdrungen ist, also weder gesetzlich noch gesetzlos, und auch das Evangelium weitergeben will. Und heute geht es jetzt um die gesunde Haltung zur Gemeinde. Und ich werde drei Punkte heute wieder erwähnen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich beim Zuhören so wie auf die Füße gestanden fühlt. So. Und darum ist es mir wichtig, noch einmal zu betonen, ein gesundes Gemeindemitglied ordnet sich zuerst Gott unter und seinem Wort. Und die Unterordnung in der Gemeinde ist dann die Folge der Unterordnung unter Gott. Oder anders ausgedrückt, wer sich selbst nicht Gott unterordnen kann, wird sich auch in der Gemeinde nicht unterordnen können. Wer sich aber Gott unterordnet, wird sich auch in der Gemeinde unterordnen können. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Ein gesundes Gemeindemitglied ist ein engagiertes und hingegebenes Mitglied. Ich möchte diesen Punkt beginnen mit der Aussage eines jungen Mannes. Als ich aus dem Alter der Jugendgruppe meiner Gemeinde herausgewachsen war, fing ich an, mich ein wenig umzusehen. Ich liebte Gott und hatte große Pläne, wie ich ihm dienen wollte, aber ich sah keinen Grund, warum ich mich dazu allzu sehr auf eine einzige Gemeinde einlassen sollte. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich wüsste alles, was es über Gemeinde zu wissen gäbe und war davon nicht sehr beeindruckt. Die meisten Gemeinden erschienen mir altmodisch und irgendwie nicht auf der Höhe der Zeit. Es musste doch bessere, ergiebigere Wege geben, Großes für Gott zu bewirken. So manch ein Christ sieht die Gemeinde heute ähnlich so. Gemeinde, das ist etwas relativ Unwichtiges, Unzeitgemäßes. Gemeinde ist ineffizient. Gemeinde ist irgendwie ein Hindernis für meine geistliche Berufung. Und klar, Gott liebt man. Und die Gemeindeglieder, die Christen, das Volk Gottes eigentlich auch. Aber wozu muss ich dazu in eine Gemeinde gehen, wenn ich Gott liebe und die Menschen da liebe? Ist die Gemeinde nicht einfach ein geistliches Relikt, durch das die Freiheit und Fruchtbarkeit im Geist nur eingeschränkt ist? So die Frage. Vielleicht denkst du das auch so. Gemeinde, das ist irgendein geistliches Relikt, so, das mir meine Freiheit einschränkt, meine Fruchtbarkeit. Das ist nicht, was deine Einstellung zur Gemeinde ist. Es gibt viele Gründe, die zu einer solchen Einstellung zur Mitgliedschaft in einer Gemeinde führen können. Wenn man so denkt, ja, Gemeinde, wozu? Dann kann es sein, dass jemand vielleicht einfach nicht berührt ist von dieser Frage der Mitgliedschaft. So. Es bedeutet mir einfach irgendwie nichts. Ob ich jetzt Mitglied bin oder nicht Mitglied, macht auch keinen Unterschied. Ob ich mich einer Gemeinde anschließe oder nicht, ist doch egal. Andere sind vielleicht einfach unwissend. Sie wissen nicht, was die Bibel zum Thema Mitgliedschaft sagt. Haben sich vielleicht auch noch nie damit beschäftigt. Wieder andere sind unschlüssig. Ich meine, es gibt so viele Entscheidungen, die man täglich treffen muss. Und jetzt auch noch die Entscheidung wegen Gemeinde und so. Es gibt Menschen, die sind grundsätzlich nicht so entscheidungsfreudig. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß es nicht. Manche möchten auch einfach unabhängig sein. Wollen nicht, dass sich jemand in ihre Angelegenheiten mischt.
wollen lieber dorthin gehen, was einem auch etwas bringt, dann mal in diese Gemeinde, mal an diesen Gottesdienst, in diese Jugendgruppe, dieses Angebot, was mir halt gerade etwas bringt, was ich gerade brauche. So. Möchte mich da nicht festlegen. Und andere sind vielleicht noch anderweitig gebunden, vielleicht im Herz noch in der Heimatgemeinde und sind irgendwie nicht frei genug, sich einer Gemeinde jetzt fix anzuschließen. Vielleicht gibt es noch weitere Gründe. All diese Einstellungen zur Gemeinde haben eine gemeinsame Wurzel. Und das ist so die Wurzel, dass man nicht sieht, was Gottes Absicht ist mit der Gemeinde. Dass Gott möchte, dass die Gemeinde eine zentrale Rolle in meinem Leben spielen soll. Diese Christen haben das vielleicht nicht verstanden oder sie sind nicht bereit, sich das zu akzeptieren. Das Problem dabei ist, diese Menschen werden nicht zu gesunden Christen. Denn Gott möchte, dass seine Kinder in der Gemeinde im Glauben wachsen. Und jetzt so die Frage, ja, warum ist denn Gott die Gemeinde so wichtig? Ich hoffe, ihr habt ganz viele Antworten auf diese Frage. Es gibt viele, viele Antworten, warum Gott die Gemeinde so wichtig ist. Ich möchte heute eine Antwort geben anhand von Johannes 13. Vers 34 bis 35. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr diese Stelle gerne mit aufschlagen. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Da steht: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe. Liebe ist das Kennzeichen eines Jüngers von Jesus. Liebt einander. Und Gott will, dass wir einander lieben. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir einander ermutigen zu Taten der Liebe. Das steht nämlich so in Hebräer 10, 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Wir sehen hier ein spannender Zusammenhang von Liebe und Zusammenkünften in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir einander gegenseitig anspornen, reizen, wie auch immer, provozieren. Hey, tue Taten der Liebe. Also der regelmäßige Besuch der Gemeinde und Werke der Liebe stehen in Zusammenhang. Darum ist einer der Gründe, ist Gemeinde Gott so wichtig. Weil die Gemeinde dazu da ist, mich zu ermutigen, Taten der Liebe zu tun. Jetzt, was macht ein engagiertes Gemeindemitglied aus? Jetzt kannst du dich selbst anhand dieser Punkte, so wie anhand einer Checkliste prüfen, bin ich denn ein engagiertes, ein hingegebenes Gemeindemitglied oder nicht? Natürlich anhand der Bibel. Was sagt die Bibel, was macht ein engagiertes Gemeindemitglied aus? Zunächst einmal gerade mal dieser Punkt, den habe ich jetzt schon erwähnt, der regelmäßige Gottesdienstbesuch. Dass man den Zusammenkünften nicht fernbleibt. Dann, ein engagiertes Gemeindeglied strebt nach Frieden. Also wünscht sich Frieden. Ein engagiertes Gemeindemitglied möchte den anderen erbauen und im Glauben stärken. Und es strebt nach Versöhnung. Es möchte die Konflikte so schnell wie möglich beilegen. Hier denke ich an die Aussage von Jesus, dass er gesagt hat, wenn jemand auf dem Weg zum Altar ist, um ein Opfer zu bringen, und es fällt ihm ein, oh, da hat noch einer etwas gegen mich, oder ich habe noch etwas gegen jemanden, dann soll er noch auf dem Weg zum Altar Versöhnung herbeischaffen, den Streit beilegen. Das ist ein engagiertes Gemeindemitglied, das sich engagiert, nach Versöhnung strebt. Dann auch gegenseitige Hilfe beim Tragen unserer Lasten. Tragt einander eure Lasten. Und dann noch die Unterstützung des Dienstes. Römer 12, 6 bis 8 steht, wenn du die Gabe hast, der Ermutigung, dann ermutige. Du die Gabe hast des Geldes, dann gib. Also es gibt ja solche, die haben die Geistesgabe des Geldes. Ich glaube, das sind diejenigen, die möglichst viel verdienen, mit möglichst wenig leben und möglichst viel weitergeben. So. Das ist so, oder wie es mal jemand sagte, verdiene wie ein Arzt und lebe wie eine Krankenschwester. Aber das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, das heute so zu sagen. Wenn du die Gabe hast der Leitung, dann leite. Also Mitarbeit, ein engagiertes Gemeindemitglied, arbeitet gemäß seinen Möglichkeiten mit, investiert sich. Das so der erste Punkt. Ich möchte an dieser Stelle ein paar weiterführende Fragen noch mitgeben, vielleicht für die persönliche Reflexion oder für die Kleingruppe, für den Hauskreis, dass man mal diese Fragen miteinander austauscht. Die erste Frage, die ich hier mitgebe, ist, wo würdest du dein Engagement als Mitglied deiner Gemeinde auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen? Überlegen, so, wie hingegeben, wie engagiert bin ich? 1 bis 10 und dann die Folgefrage, wenn es nicht 10 ist, und das sind wir Schweizer ja eigentlich immer, sind nie ganz bei 10, dann was müsste denn geschehen, damit es eine 10 würde? Oder woran liegt das, dass ich nicht 10 von 10 Punkte mir gebe als engagiertes und hingegebenes Mitglied? Eine zweite Frage. Misst deine Gemeinde der Mitgliedschaft im Allgemeinen eine angemessene Bedeutung zu? Sodass deine Gemeinde der Mitgliedschaft im Allgemeinen eine angemessene Bedeutung zumisst. Und jetzt noch die dritte Frage. Was würde sich an der Art und Weise, wie die Gesellschaft die Gemeinde wahrnimmt, ändern, wenn die Mitglieder deiner Gemeinde einander wirklich von Herzen zugetan wären? Was würde passieren, wenn jedes Gemeindemitglied der FEG Aarau den anderen so von Herzen liebt, wie es Jesus hier in Johannes 13 von uns fordert? So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Was würde geschehen? Die Antwort: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was würde da passieren? So, nach diesem grundlegenden Punkt, bei dem ich vielleicht noch gar nicht so sehr auf die Füße gestanden bin, wird es ein bisschen herausfordernd, sage ich es mal so. Ein gesundes Gemeindemitglied ist bereit zur Korrektur durch die Gemeinde. Das Leben bedarf gewisser Ordnungen. Seid ihr damit einverstanden? Man braucht im Leben Ordnungen, um wachsen zu können. Eniab Weil, er hat ja dieses Buch, was ist ein gesundes Gemeindemitglied, geschrieben. Er sagt, oder er schreibt, Chaos ist der Feind jeden Wachstums. Also Chaos ist der Feind jeden Wachstums. Zitiere, Unorganisiertheit, Nachlässigkeit und Unaufmerksamkeit führen im Allgemeinen zu einer Form von Instabilität, die eher schwächt als stärkt. Dann macht er so das Beispiel eines jungen Ehepaares, bei dem Gott es schenkt, dass Kinder entstehen. Und dann sagt er, wenn ein junges Ehepaar Kinder bekommt, wird es merken, dass es nicht mehr so flexibel ist. Man muss plötzlich Rhythmen schaffen. So. Wann gehen die Kinder ins Bett? So? Wann essen wir Mahlzeiten? Und es braucht so Ordnungen, es braucht Rituale. Es braucht Gewohnheiten. Ohne vernünftige Gewohnheiten, Grenzen und Verhaltensmuster ist natürliches Wachstum nicht möglich. Ich sage es noch einmal, wir brauchen Gewohnheiten, Grenzen, Verhaltensmuster, um natürlich wachsen zu können. Und das gilt nun auch für geistliches Wachstum. Ich brauche Gewohnheiten. Und da habe ich vieles gesagt in den letzten Monaten in den Predigten, Gewohnheiten, um zu wachsen. Aber wir brauchen auch Grenzen. Sie sagen, okay, das mache ich nicht, denn das schadet mir. Das schadet meinem geistlichen Wachstum und dann Verhaltensmuster. In diesem Zusammenhang spricht man in der Theologie von Gemeindezucht. Und das Wort Gemeindezucht ist ja unglaublich beliebt. Also etwa so beliebt wie Gehorsam und Unterordnung. Das gehört auch zusammen. Also überhaupt nicht beliebt. Also ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt, so dieser Moment in der FEG Freiamt, als ich da in der Leitung war. Es war ein bisschen ein Chaos damals, vor 5 Jahren, als ich da in die Gemeinde dann genommen wurde. Dann habe ich alle diese verschiedenen Parteien mal an einen Tisch genommen, zu einer Aussprache, das so moderiert. Und dann hat jemand, weiß nicht mehr genau wer, hat das Thema Gemeindezucht erwähnt. So. Und dann ein anderer, der dabei saß, hat dieses Wort noch nie gehört und ich habe ihn noch so vor mir, wie er da reagiert hat. Und ich meine, dass dieses Gespräch an diesem Abend der Grund war, warum ich ihn nie mehr gesehen habe seither. Er hat sich nie mehr blicken lassen in der Gemeinde. Das ist etwas ganz Schwieriges für viele. So. Zucht, so sehr unbeliebt. Vielleicht wäre es besser, wir würden das Wort mit Disziplin ersetzen. Jetzt brauche ich ein bisschen Englisch-Nachhilfe. Aber ich meine, Zucht heißt auf Englisch Disziplin. Und der Jünger heißt auf Englisch Disciple. Das sehen wir im Englischen, im Lateinischen übrigens auch, ist das die genau gleiche Wortwurzel. Disziplin und Jünger, das gehört zusammen. Ein Jünger ist diszipliniert. Christoph Amann, er ist in der Bundesleitung der FEG Schweiz, er hat mal an einem Leitertag, wo es ums Thema Gemeindezucht ging, hat er mal so wie die Frage aufgeworfen, wie kann es in der Gemeinde passieren, dass wir weder Zuchthaus noch Freudenhaus sind. Das sind vielleicht so die zwei Extreme so. Wenn das ganz spannender Gedanke, wir wollen ja als Gemeinde kein Zuchthaus sein, kein Gefängnis. Wir wollen kein Gefängnis sein hier. Aber ich nehme an, wir wollen auch kein Freudenhaus sein, kein Tollhaus, oder? Wo jeder mit jedem und alles Mögliche und so. Wir haben schon Grenzen. Und da ist die Disziplin die wunderbare Mitte. Ich meine auch, dass man in der Schule von Disziplin spricht und nicht von Züchtigung. Aber die Schüler sollen schon diszipliniert sein. Also vielleicht sprechen wir besser von Disziplin. Ja, wie auch immer. Jetzt gibt es in der Bibel 2 Formen von Gemeindezucht oder eben Gemeindedisziplin. Und das ist die formende Zucht und die korrigierende Zucht. Beide Formen gehen auf 2. Timotheus 3,16 zurück. Das ist der bekannte Bibelvers, den Gott hat, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Und dann stehen ein paar Dinge und am Schluss steht: Und diese Bibel, sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Da sehen wir beide Formen. Also die Bibel ist in unserem Leben dazu da, uns zurechtzuweisen. Das ist die korrigierende Zucht. Und die genau gleiche Bibel ist dazu da, uns zu formen, also uns zu erziehen, dass wir Gottes Willen tun. Jetzt, wie geschieht das genau ganz praktisch bei uns? Also wie genau formt uns und korrigiert uns Gott durch die Bibel? Das geschieht mal, indem wir die Bibel lesen selbst. Oder ich lese die Bibel und das formt mich. Das prägt mich. Aber es kann mich auch korrigieren. Aufzeigen, da lebe ich irgendwie nicht so, wie es Gott möchte. Dann geschieht das aber auch, dass die Bibel gepredigt wird. Das ist das gepredigte Wort Gottes, dass wir über die Bibel sprechen, vielleicht in der Predigt, Bibelseminar oder auch immer, und ich merke, aha, das formt mich, das prägt mich, das prägt mein Denken. Und ich finde das immer faszinierend, wenn ich mit Menschen spreche, die schon lange, lange gläubig sind, viele Predigten gehört haben und auch viel Bibel gelesen haben, wenn ich mit ihnen spreche und merke, wow, wie das Denken geprägt worden ist von der Bibel. Das ist immer eine wahre Freude, wenn man merkt, dass dafür Erkenntnis herum ist. Aber manchmal passiert es auch in der Predigt, dass man da sitzt und dann steht einem wie jemand auf die Füße und man merkt, oh, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, das tut jetzt ein bisschen weh und so. Das kann auch korrigierend sein. Und dann eine weitere Form ist, die Gemeinschaft der Gläubigen. Hauskreis, Kleingruppe, Zweierschaft, persönliches Gespräch, ganz informell vielleicht auch. Und wir sprechen und plötzlich haben wir eine Erkenntnis und das prägt uns und wir lernen und es formt uns. Und dann vielleicht irgendwann einmal kommt jemand mal zu uns und sagt, du, darf ich mal unter vier Augen mit dir sprechen? Und dann, oh, jetzt wird es schwierig. Und dann kommt irgendein Satz, du, mir ist aufgefallen bei dir und wir werden zurechtgewiesen. Das ist dann die korrigierende Zucht. Also die Bibel, auf ganz verschiedene Arten, zeigt sie uns auf, wo wir auch vielleicht sündigen, wo wir in Sünde leben. Sie möchte, dass wir Buße tun, umkehren, uns abkehren von diesem Leben ohne Gott. Und jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, und vielleicht geht es euch ähnlich oder ganz anders, aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, oder bei mir ist es jedenfalls jetzt so, dass ich sehr gerne durch die Bibel selbst korrigiert werde. Also ich finde das die beste Variante, wenn ich selbst beim Lesen selber gemerkt habe, ah, das ist nicht gut bei mir. Das fällt mir am einfachsten. Ein bisschen schwieriger finde ich es schon, wenn ich in einer Predigt sitze und der Prediger nicht so ganz das sagt, was ich hören möchte. Und dann merke ich, oh, aber er hat wahrscheinlich recht. So. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig, aber ganz schwierig wird es, wenn jemand zu mir kommt und mich zurechtweist. Also dann wird es ganz schwierig so. Und da habe ich gemerkt, so, wenn der Bruder, die Schwester kommt und mich auf einen Balken oder einen Splitter hinweist, in meinem Auge, da kann es dann schon mal zu einer Reaktion kommen bei mir innerlich. Ja. Aber auch bei anderen. Vor einigen Wochen hatte ich eine Predigt auswärts, darum kann ich es euch jetzt erzählen, ist niemand von euch. Der kam nach der Predigt auf mich zu und der Gemeindeleiter dieser Gemeinde stand gerade per Zufall noch neben mir und der hatte den Eindruck, ich wäre der Leiter der FEG Schweiz. So. Naja, da musste ich ihm sagen, nein, also so viel Einfluss habe ich nicht. So. Aber der hat so auf mich eingeredet, als wäre ich der Leiter aller freien evangelischen Gemeinde und müsste jetzt doch dringendst mal etwas machen gegen diese Diktatur in der Schweiz, die wir im Moment haben. So. Und da müssen wir doch jetzt endlich mal und so. Und er hat mich und den Gemeindeleiter so richtig über eine halbe Stunde lang so, ja klar, ab und zu habe ich auch etwas gesagt dazwischen, aber vor allem hat er über Impfung und Masken und Diktatur und weiß nicht was alles. Und dann nach etwa 30 Minuten habe ich dann gedacht, so, da habe ich ein bisschen länger zugehört, der andere, der Gemeindeleiter hat auch ein paar Dinge gesagt, die ich ganz gut fand und so. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, in deinem Leben ist Corona die Krone geworden und nicht mehr Jesus Christus. Und dann hat er mir gesagt, Matthias, hör auf mit so etwas, da musst du gar nicht kommen, nur Gott darf mich richten. Nur Gott darf mich richten, hör auf damit. Er ist richtig heftig, hat damit zusammengestucht und dann habe ich gedacht, jetzt sage ich nichts mehr. Also ja, Entschuldigung. Klar, vielleicht habe ich es nicht ganz so weise und gut gesagt, wie euch jetzt präsentiert, oder? Ich habe es relativ gut in Erinnerung, aber man wirkt ja vielleicht auch ein bisschen anders im Ernstfall so. Vielleicht hätte ich es ihm anders sagen müssen, vielleicht war ich ein bisschen auch emotional schon. Aber ich habe doch den Eindruck, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Und ich jedenfalls würde ihn nie mehr auf irgendetwas hinweisen in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wenn ihr dann mal jemandem etwas sagt und der zack und so. Ich würde ihm nie mehr etwas sagen. Aber es ist nicht angenehm, wenn uns jemand plötzlich ins Leben redet. Habe ich schon oft erlebt. Bei mir ist das manchmal wie so ein Einschnitt eines Chirurgen, so ein Schnitt und so, und das tut weh, weil irgendetwas ist ja nicht in Ordnung. Und dann schmerzt mich der Schnitt des Chirurgen. Und dabei könnte so vieles heilen. Aber es zerstört zuerst etwas in uns. Das ist Gemeindezucht. Jemand, der mir unter vier Augen sagt, da habe ich den Eindruck, ist nicht ganz so gut. Wisst ihr, Gott hat eine unglaublich positive Einstellung zur Gemeindedisziplin, zur Gemeindezucht. Unglaublich positiv. Es steht in Hebräer 12, 5 bis 6, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn Gott uns erzieht, dann zeigt das, dass er uns lieb hat. Wenn Gott uns nicht lieben würde, dann würden wir nie erzogen werden. Seine Zucht zeigt uns seine Liebe. Und diese Zucht, die kann jetzt eben geschehen, dass wir selbst in der Bibel lesen und merken, boah, da ist etwas bei mir nicht in Ordnung. Oder dass wir das in einer Predigt merken. Oder durch einen lieben Bruder, eine liebe Schwester. Und genial ist, wenn es dann auch noch auf eine gute Art passiert, so mir gesagt wird. Ganz, ganz schwierig wird es dann, wenn die Art weniger gut ist oder wenn Gott auch Umstände nutzt, um mich auf den richtigen Weg zu leiten. Dann wird es hart. Und ich glaube, Hebräer 12, Vers 7 steht dann vor allem auch das Leid im Vordergrund, wie Gott uns erzieht. Das ist dann weniger schön. Gott also hat eine unglaublich positive Einstellung zur Gemeindezucht. Und meine Frage heute ist, wie finden wir ebenfalls eine solche positive Einstellung zum Thema Gemeindezucht in unserer Gemeinde? Dazu ein paar Punkte, auch aus der Bibel. Erstens, wir sollten damit beginnen, Gottes Wort mit Sanftmut aufzunehmen. Das steht in Jakobus 1,21, dass wir Gottes Wort mit Sanftmut aufnehmen sollen. Damit beginnt es, dass wir uns mal Gottes Wort unterordnen und Gott gegenüber demütig sind. Wisst ihr, nur ein demütiger Mensch kommt in den Himmel. Denn nur ein demütiger Mensch kann sagen, es tut mir leid, ich habe Sünde, ich brauche Vergebung, ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der für mich gelebt hat, für mich stirbt. Das braucht so viel Demut, das zu erkennen. Nur ein demütiger Mensch kommt in den Himmel. Es braucht also diese demütige Grundhaltung. Dazu möchte ich euch ein paar Prüffragen mitgeben, gerade jetzt schon. So, die erste Frage: Lese ich die Bibel nur, um Informationen zu erhalten? Oder glaube ich, dass Gott dadurch auch zu mir persönlich sprechen möchte? Man kann die Bibel auch lesen, ja, das ist spannend, 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 spannend. Oder, boah, das trifft mich. Und ich glaube, wenn wir genügend tief graben, finden wir fast in jedem Kapitel irgendwo einen Punkt, wo irgendein Götze in meinem Leben angegriffen wird. Wo Gott mir auf die Füße steht, seinem Wort. Dann zu den Predigten. Höre ich Predigten nur für meine Bedürfnisse, so dass ich unterhalten werde, dass ich ermutigt werde oder vielleicht noch einen Rat bekomme in einer praktischen Angelegenheit, so gehe vielleicht in den Gottesdienst nächsten Sonntag mit einer ganz konkreten Frage, sage Gott, heute möchte ich eine Antwort auf die Frage. Dann gehen wir mit einem Bedürfnis oder gehen wir in den Gottesdienst und sagen Gott, ich möchte dein Wort heute verstehen, wie es zu verstehen ist. Und ich möchte, dass du mich triffst durch dein Wort, damit ich das anwenden kann, was du mir sagst. Noch eine Frage. Bestimmen meine Gefühle, ob die Bibel, die Predigt, mein Bruder, meine Schwester recht haben? Oder erlaube ich der Bibel, meine Gefühle zu bestimmen? Ich habe manchmal schon gehört, so, das stimmt irgendwie für mich nicht, so, was der gesagt hat. So. Also irgendwie das vom Gefühl her, so, sagt, die Gefühle sind nicht so entscheidend, sondern Gottes Wort ist entscheidend. Ich kann ein sehr, sehr schlechtes Gefühl haben nach einer Predigt. Und es ist genau richtig so. Und ich kann ein gutes Gefühl haben und es ist nicht gut. Oder wenn mir nach einer Predigt jeder sagen würde, das war heute eine schöne Predigt, schön, schön, danke für die schönen Worte, dann würde mir das einmal gut tun, oder? Und beim zweiten Mal würde ich denken, ich mache etwas falsch. Ich bin ein Prediger des Wortes Gottes, nicht ein Prediger des menschlichen Wortes. Dann das Zweite, lernen, Züchtigung als Zeichen von Gottes Liebe anzunehmen. Das ist jetzt der Vers, den habe ich vorher schon erwähnt, Hebräer 12. Wenn Gott mich züchtigt, dann zeigt er mir, dass er mich liebt. Dann drittens, Korrektur durch andere Christen demütig annehmen. Das braucht Demut. Nicht nur die Züchtigung durch Gott selbst anzunehmen, sondern auch zu akzeptieren, dass Gott durch andere Menschen Korrektur anbringen möchte an mir. Ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe, steht in Sprüche 27, Vers 5. Und dann selbst auch die Verantwortung ernst nehmen, andere zu korrigieren. Das ist die Verantwortung eines jeden Gemeindemitglieds. ermutigt und ermahnt einander, steht in 1. Thessalonicher 5,11. Klar, ich sage, ermutigt einander sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen und ermahnt einander dann auch. Ermutigt und ermahnt einander. Und bei all dem die Freude nicht vergessen. Bei der Gemeindezucht geht es nicht darum, ja, jetzt habe ich es ihm aber gesagt, hä? Sondern dass wir alle wieder Freude haben. 2. Korinther 2,6, das Ziel ist Freude und Trost. Ich möchte es provokativ sagen. Echte geistliche Gemeinschaft findet erst dann statt, wenn wir uns einander öffnen, wenn wir einander von Herzen dienen und wenn wir uns nicht scheuen, in Liebe einander ins Leben zu reden. Und ich sage das für jeden Hauskreis und jede Kleingruppe. Erst dort ist eine echte geistliche Gemeinschaft, wo man sich so sehr liebt, auch mal dem anderen etwas Kritisches zu sagen. Vielleicht zuerst unter vier Augen, muss nicht gerade in der ganzen Gruppe sein. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, muss ich dann jedem immer gerade seine Sünde vorhalten? Ich merke, da ist etwas nicht gut. Muss ich das immer gerade tun? Und ich möchte es mal vorsichtig sagen, so meine Meinung dazu ist, nein. Nein, ich glaube, wir alle haben einen Einflussbereich so. Und da ist es gut, wenn man sehr weise ist, wem sage ich es wie und wann so. Es gibt Menschen, die sind mir einfach näher und es ist irgendwie schade und auch, es tut auch weh, wenn jemand zu mir kommt und das Einzige, was er mir in 5 Jahren sagt, ist, aber das ist nicht gut in deinem Leben. Das ist irgendwie auch nicht Liebe. Aber wenn ich mit jemandem liebevoll unterwegs bin und eine gute Beziehung entstanden ist auch, dann muss es auch drin liegen, mal zu sagen, aber da denke ich, ja, so. Aber von der Bibel her meine ich, haben wir in der Gemeinde alle füreinander eine Verantwortung als Gemeindemitglieder. Und natürlich die Ältesten haben ganz klar von der Bibel her die Verantwortung für ihre Mitglieder. Und dann sage ich es mal so, innerhalb der Kleingruppe, innerhalb des Hauskreises, innerhalb eines Teams, wo man eng zusammenarbeitet, hat man auch füreinander Verantwortung. Wenn man sieht, da fällt jemand sein Leben an die Wand, es wird auch mit Liebe dann darauf hinweisen. Natürlich in Zweierschaften, das ist eh das Beste, wenn jemand eine Zweierschaft hat, wo man einander auch ins Leben reden darf. So, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen herausfordernd, aber der herausforderndste Teil kommt noch. Ein gesundes Gemeindemitglied ist ein demütiger Nachfolger. Ich zitiere hier Annie Upweil, Seite 116. Die Gesundheit einer Gemeinde hängt sehr stark von der Einstellung der Mitglieder zu ihren Leitern ab. Ob eine Versammlung ihre Leiter von Herzen annimmt oder ihnen ablehnend gegenübersteht, beeinflusst ganz unmittelbar die Gesundheit der Gemeinde und ihre Möglichkeiten zum Dienst. Die Einstellung, die die Gemeindemitglieder gegenüber der Gemeindeleitung haben, beeinflusst das Wachstum der Gemeinde. Annie Upweil erwähnt dazu 3 Fragen, ganz allgemein für jede Gemeinde. Die erste Frage, schätzt und akzeptiert eine Gemeinde gesunde Lehre? Das ist mal die erste ganz wichtige Frage. Und dann, werden die Mitglieder ihren Leitern auch in schwierigen und unklaren Situationen folgen und vertrauen? Stellen Sie sich hinter die Leiter oder zerreißen Sie diese in der Luft, sobald etwas schief geht oder die Dinge sich nicht wie geplant entwickeln? 3 herausfordernde Fragen zur Gesundheit der Gemeindemitglieder. In letzter Instanz hängt es von den Mitgliedern einer Gemeinde ab, ob eine Gemeinde wächst oder zugrunde geht. Und diese Entscheidung hat eben auch sehr viel damit zu tun, welche Einstellung die Mitglieder gegenüber ihren Leitern haben und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten. Ich muss zugeben, dass mir dieser Punkt eher schwerfällt vorzutragen. Denn ich weiß selbst aus meiner Vergangenheit, wie rebellisch mein Herz ab und zu war gegenüber Obrigkeiten und wie das heute manchmal auch noch so ist. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass wir Schweizer besonders viel Mühe haben mit Obrigkeiten. Warum? Weil wir Schweizer haben den Eindruck, wir sind der Souverän und die da oben haben zu machen, was wir denken. Das ist die Einstellung des Schweizers. Wir sind der Souverän und die Obrigkeit muss tun, was wir als Souverän wollen. Das ist unsere Einstellung, aber die ist überhaupt nicht biblisch. Die Bibel sieht das total anders. Die Bibel sagt deutlich, Kinder sollen ihren Eltern folgen. Arbeitnehmer sollen ihren Arbeitgebern folgen. Die Bürger sollen ihren Regierenden folgen. Und die Gemeindeglieder sollen ihren Ältesten folgen. Das ist die biblische Sichtweise. Das Problem ist, unser rebellisches Herz möchte gerne eine Machtumkehr. Darauf weist Beat Tanner wunderbar hin, in dem Buch, das bin ich gerade am Lesen, von Prinzessinnen, Prinzen und ihren Untertanen. Es geht hier um Erziehung. Und es geht darum, dass Kinder von klein auf eine Machtumkehr wollen. Sie wollen nämlich Chef sein. Und ich habe zu Hause jetzt 2 Kinder, bei denen merkt man das schon sehr klar. Und der dritte, der tut einfach fängt so, dass er der Chef sein will. Und es kommt ab und zu vor, dass ich sagen muss, du Ben, wer ist eigentlich bei uns der Chef? Und letztlich hat er gesagt, ich, da war er ganz ehrlich. Aber normalerweise kommt dann schon der Satz, ja, Mami. Sage ich, ja, und? Papi, genau. Und bei Zoe auch. Also die befehlen, das ist unglaublich. Und dann machen die Dinge mit mir ab. Und dann sagen sie mir nachher, das haben wir gemeinsam so abgemacht. Und ich sage, Ben, das hast du abgemacht mit mir. Ich habe nichts dazu gesagt. Und so, und da sehen wir, das ist die Machtumkehr. Kinder wollen auf den Thron. Und es muss sich alles um die Kinder drehen. Und ja, ich finde es noch spannende Gedanken hier. Ein biblischer Ratgeber, wie die göttliche Ordnung wieder zurück in die Familie kommen kann. Ich habe gedacht, das ist gut, wenn man das als Kind lernt. Diese Machtumkehr, die da in unserem Herzen ganz natürlich angelegt ist. Ganz normal. Wie sieht nun die Einstellung eines gesunden Gemeindemitglieds gegenüber seinen Leitern aus? Und ich halte mich da ganz an die Bibel. Was sagt die Bibel zu unserem Verhalten, unserer Haltung gegenüber den Leitern der Gemeinde? Erstens, wir sollen die Leiter ehren. 1. Timotheus 5,17. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Doppelte Ehre, also man soll die Leiter ehren. Und dann beschreibt Paulus, dass jeder Älteste, jeder Leiter sich Kritik aussetzt. Immer wird es zu Anklagen, Kritik und Beschwerden kommen, wenn ein Leiter sich einsetzt. Und dann gibt Paulus einen Rat. Und wenn du, Timotheus, vielleicht war er so der Vorsteher der Gemeinde oder der Pastor, wenn jemand eine Klage erhebt gegen einen anderen Ältesten, dann nimm die erst an, wenn noch ein zweiter auch das Gleiche sagt. Also nur auf 2 oder 3 Zeugen hin. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, Vers 19, ohne 2 oder 3 Zeugen. Möchte ich fragen, angenommen du sitzt bei einem Kaffee mit deinem Bruder, einer Schwester im Glauben, der Gemeinde, und dann sagt diese Frau, dieser Mann beim Kaffee so irgendetwas gegen einen Pastor oder gegen einen Ältesten oder vielleicht auch gegen den Kleingruppen- oder Hauskreisleiter, den Kivo-Leiter oder Jungschi-Leiter oder was für einen Leiter und irgendwie etwas Negatives, so ein Gerücht, eine Anklage. Wie reagierst du nun? Ein gesundes Gemeindemitglied, bei dem stoßen solche Gerüchte auf taube Ohren. Keine Verleumdungen. Keine Gerüchte. Und noch etwas hierzu. Ehren heißt ja eigentlich auch Respekt zeigen. Das ist vielleicht mehr so unser Wort heute. Jemanden Respekt zeigen. Und hier habe ich etwas gemerkt für unseren Schweizer Kontext. Einfach eine Erkenntnis, die ich letzthin mal gemacht habe. Wir Schweizer, wir erteilen ja nicht so oft Befehle. Vielleicht im Militär, ich war aber nicht im Militär so. Aber ich glaube auch im Arbeitsumfeld, viele Chefs erteilen nicht so klare Befehle, sondern mehr so Fragen. Darf ich dich bitten, könntest du noch und so. Also so erlebe ich sehr oft. So. Der Chef, der fragt und der Angestellte, der weiß, ich kann eigentlich nicht Nein sagen, es ist eine klare Ja-Sage. Aber es ist eine Frage so von der Formulierung her. Am Schluss im Endeffekt hat es die gleiche Wirkung, wie wenn jemand einen Befehl gibt. Jetzt ist es aber so, wir Schweizer, wir bekommen nicht so gern Befehle. sondern wir werden lieber gefragt und dann machen wir es. Und deshalb, Respekt zeigt sich darin, dass wir nicht befehlen. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal erlebt, dass jemand wie Befehle gegeben hat der Gemeindeleitung. So, jetzt muss man aber zwingend und dringend und so fort. Und dann habe ich das Gegenteil erlebt, dass jemand einen gegenteiligen Befehl gegeben hat. Und jetzt kann ich nur noch ungehorsam sein, einen Befehl aus der Gemeinde. Respekt zeigt sich darin, dass man bittet, dass man fragt, ob das eine Möglichkeit ist, dass man Gedanken teilt. Das muss Platz haben, das ist auch wichtig. Aber nicht befehlen, das ist kein Respekt, wenn man Obrigkeiten einen Befehl erteilt. Dann zweitens den Leitern herzliche Liebe entgegenbringen. Paulus schreibt, wir haben sehr offen zu euch gesprochen und euch dabei in unser Herz blicken lassen. Der Platz in unserem Herzen ist euch sicher, auch wenn ihr euch uns gegenüber verschlossen habt. Ich rede zu euch wie ein Vater zu seinen Kindern. Schenkt mir doch dasselbe Vertrauen, das ich euch entgegenbringe, und öffnet mir eure Herzen. Paulus spricht hier als Leiter einer Gemeinde, die Gemeinde in Korinth. Er sagt, wir als Leiter haben euch doch so viel Liebe gezeigt, jetzt öffnet euch auch mit eurer Liebe so. Was ist der Gedanke hier? Die Leiter sollen zuerst lieben, ganz wichtig, uneingeschränkt, bedingungslos. Jemand sagte kürzlich, Leiter sind Diener mit Trainerlizenz. Leiter sind Diener mit Trainerlizenz. Jeder, der hier irgendwo leitet, merkt euch das. Wir sind Diener mit Trainerlizenz. Also wir leiten andere zur Liebe an. So wie wir, so wollen wir es auch von den anderen. Den Leitern herzliche Liebe entgegenbringen. Und dann das Dritte, selbst belehrbar sein. Das zeigt einen Geist der Demut und den Wunsch, in Christus zu wachsen. Ich zitiere dazu einen Abschnitt, der ist für die Leiter der Gemeinde gedacht, aber auch diejenigen, die nicht Leiter der Gemeinde sind, können viel daraus lernen. Da steht ein Diener des Herrn, denk mal an einen Pastor, einen Ältesten, Leiter, darf aber nicht streiten, sondern soll allen freundlich begegnen. Er muss die Lehre klar vermitteln, darf sich aber nicht provozieren lassen, sondern muss die Widerspenstigen mit Güte und Geduld zurechtweisen. Vielleicht gibt ihnen Gott die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen, wieder zur Besinnung kommen und sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um sie für seine Absichten zu missbrauchen. Jetzt, das ist so ein Text in der Bibel, der steht mir schon ein bisschen auf die Füße, muss ich zugeben. So. Das fordert mich heraus, auch als Leiter in der Gemeinde. In erster Linie für Pastoren und Älteste dieser Satz hier, dieser Abschnitt. Aber es ist eben wichtig, dass jeder diesen Abschnitt beachtet. Denn ja, wenn ein Pastor, ein Ältester in seiner Unterweisung sanftmütig, freundlich und auf das Wohl des Gegenübers bedacht ist, dann sollte diese Sanftmut nicht negativ ausgenutzt werden, sondern in der Bereitschaft, auch sich korrigieren zu lassen, Korrektur anzunehmen, wieder zur Besinnung kommen. Und dann der vierte Punkt, den Leitern gehorchen und sich ihnen unterordnen. Hebräer 13, 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Viele schrecken hier innerlich ein bisschen auf, wenn sie so etwas hören, denn man denkt schnell mal an geistlichen Missbrauch auch. Und ich weiß, dass es den auch gegeben hat und auch geben kann. Jede Unterordnung, jeder Gehorsam hat Grenzen. Und es wurde bestimmt auch mit diesem Vers schon viel getan, was nicht recht war. Und ich sage es mal ganz deutlich, der Gehorsam hat dort die Grenze, wo etwas gefordert wird, was Gottes Willen widerspricht. Oder etwas verboten wird, was Gottes Willen entspricht. Aber ansonsten meine ich, ist diese Aussage doch ziemlich klar. Und dann auch für die Leiter beten, ja, das steht mehrmals in der Bibel, das ist uns wohl klar. Und jetzt noch ein Punkt, dazu habe ich aber übrigens keinen Bibeltext. Und vielleicht seid ihr auch anderer Meinung, das ist dann auch nicht ganz egal, aber das darf man dann auch haben. Aber ich fand den noch inspirierend, den habe ich nämlich auch gefunden bei Any of While. Und ich zitiere deshalb dann einen längeren Abschnitt zum Punkt: die auswärtigen Dienste und die Zusammenarbeit der Leiter unterstützen. Längerer Abschnitt. Fand ich sehr inspirierend, heute das so zu lesen. Unter Gemeindemitgliedern gibt es eine starke Tendenz, ihre Pastoren als ihr Eigentum zu betrachten. Er ist unser Pastor. Und ganz sicher sind mit dieser Haltung auch positive Aspekte verbunden. Dennoch kann diese besitzergreifende Haltung auch sehr selbstsüchtige Früchte tragen. Wenn die Versammlung zum Beispiel nicht bereit ist, ein Engagement auch außerhalb der lokalen Gemeinde zu unterstützen. Am meisten leidet der Pastor selbst unter solch einer Haltung in seiner Gemeinde. Denn ohne Anregung von außen und Ermutigung durch andere Pastoren und Leiter besteht die Gefahr, dass er innerlich müde wird und am Weinstock verdorrt. Ein gesundes Gemeindemitglied fördert die Gesundheit und den Elan eines Leiters, indem es ihn ermutigt, an Konferenzen außerhalb der Gemeinde teilzunehmen, Einladungen in andere Gemeinden anzunehmen und die Gemeinschaft mit anderen Gemeindeleitern zu suchen. An dieser Stelle bleibt mir nur zu danken, und zwar allen Ältesten und überhaupt der ganzen Gemeinde, nämlich, dass ihr bereit seid, uns als Pastoren immer mal wieder auch freizulassen. Denke hier an Tom, der im Vorstand ist der Traktatmission, der sich dort einbringen kann. Oder ich denke an Manu, übrigens nur 80% bei uns Lohn bezieht, aber dann viel Zeit auch nutzt, um im Besi Leiter auszubilden für ganz verschiedene Gemeinden oder auch im Kinderlager der FEG Schweiz mitarbeitet. Oder auch bei mir, dass ich da darf in Lagern mitarbeiten, jetzt mit dem Sommerlager in Pradella, dann wieder eine Woche Sommerbibelschule, dann das Neujahrslager, wenn es dann stattfinden darf. Danke auch, dass wir die Konferenzen, Pastorenkonferenzen besuchen dürfen. Also ich muss sagen, das inspiriert mich sehr, so dieser Input von außen. Es ist so wie auftanken, um dann auch wieder geben zu können. Vielen Dank an dieser Stelle. Zu diesem Punkt noch weiterführende Fragen. Beachte die Anweisungen in Hebräer 13, 17. Inwiefern hat die Unterordnung unter deine Leiter dir schon Vorteile oder Segen eingebracht? Mal eine spannende Frage für die Kleingruppe. Wie kannst du konkret für deine Leiter beten? Und wie kannst du andere Gemeindemitglieder ermutigen, größeres Vertrauen zu haben in die Leiter der Gemeinde, die Christus nachfolgen? So, mit diesen Fragen entlasse ich euch aus dem Bibelseminar. Ich bete noch, dürft für euch auf das Lied. Jesus, was ist mein Anliegen für uns als ganze Gemeinde, angefangen mit mir als Pastor, mit uns als Ältesten, dass wir eine gesunde Haltung haben zur Gemeinde. Dass wir dein Wort beachten, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir selbst engagierte und hingegebene Mitglieder sind. Mitglieder, die zur Korrektur bereit sind. Mitglieder, die ein demütiges Herz haben. Und Jesus, vielleicht hat der eine oder andere Gedanke heute auch etwas ausgelöst. Dann bitte ich dich zu Demut. Schenke mir, schenke uns ein demütiges Herz. Dass wir uns selbst unter dein Wort beugen, Buße tun, sage, das ist nicht recht gewesen, es tut mir leid, und bitte, Jesus, hilf uns, so zu leben, wie es dir gefällt. Und ich bitte dich, dass dieses Wachstum nach innen in der Gemeinde dann auch ein Wachstum nach außen zur Folge haben kann. Amen.